SWR aktuell Kontext.
Hitzewellen mit extremer Trockenheit. Sie werden mit dem Klimawandel auch bei uns im eigentlich gemäßigten Klima Mitteleuropas immer häufiger. Und damit steigt auch hier im Südwesten die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Wie damit umgehen, sich rechtzeitig vorbereiten als Waldbesitzer und auch Waldbesucher? Welche Vorkehrungen müssen und können Feuerwehren und Forstbetriebe treffen? Und was ist möglich in Sachen Vorbeugung? Mehr Waldbrände durch Klimawandel, Gefahren und Strategien, darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Petra Waldvogel. Den Podcast können Sie auch in ARD Sounds hören. Die schwersten Wald- und Vegetationsbrände wüten aktuell vor allem in Südeuropa, in Frankreich, Spanien und auch auf Sizilien. Die größten Brennpunkte bei uns liegen derzeit in Ostdeutschland, in Brandenburg und den angrenzenden Regionen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Mein Kollege Jonathan Hadim aber hat in SWR aktuell mit Johann Goldammer in den Südwesten geblickt. Goldammer ist Professor an der Universität Freiburg. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Feuerökologie und betreut auch das Global Fire Monitoring Center.
Was sind denn die Besonderheiten im Südwesten? Da gibt es ja einerseits die Wälder in der Rheinebene, andererseits den Schwarzwald. Wo liegen da die größten Gefahren?
An der Rheinebene ist es so, dass wir ja klimatisch gesehen dort in der Regel weniger Niederschlag haben, beziehungsweise sich eine Hitzewelle und Trockenheit noch etwas schneller bemerkbar macht als in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Und insofern ist es tatsächlich so, dass gerade diese Offenlandbrände, also Brände in Feldern, an Ackerreihen, entlang von Straßen oder durchaus auch entlang vom Gleis besonders häufig vorkommen. Wenn wir dann in den Schwarzwald hochgehen, dann haben wir in der Regel ja noch eine etwas bessere Niederschlagsversorgung. Aber wir sehen gerade im Jahr 2026, vergleichsweise auch 2019, 2020, dass durch das lange Niederschlagsdefizit der Schwarzwald auch brennbar wird.
Als der Naturpark Nordschwarzwald damals geschaffen wurde, gab es ja Kritiker, die unter anderem gewarnt haben, dass durch das Totholz, das in so einem Naturpark liegen bleibt, auch das Waldbrandrisiko steigen könnte. Hat sich das denn bewahrheitet?
Jetzt schauen wir erstmal, worauf sich die Kritik begründet. Das ist dann erstmal der Blick in den Harz oder auch in die Sächsische Schweiz, wo tatsächlich in den letzten Jahren, wo wir dort die größeren Brände hatten, Totholz ein Problem wurde. Auch ein Problem der Befahrbarkeit oder der Betretbarkeit von den Wäldern. Denn man muss immer eins sehen, die Einsatzkräfte müssen jenseits der Straße auch in den Wald rein. Und da fängt das Problem schon an. Und das andere ist, das Totholz selbst kann in dem Moment, wenn es entzündet wird, sehr lange und sehr heiß brennen. Man muss sich das so vorstellen, dass also stärkere Stammdimensionen, also umgefallene, tote Bäume, die durchaus gut für die Biodiversität sind, da finden sich ja jede Menge Käferarten drin, die sonst nicht im Wald vorkommen, dass dann das Feuer diese Stämme ausbrennt, das dauert sehr lange, dann brennt sich das tief in den Boden rein, erreicht dann auch den Wurzelraum der noch stehenden Bäume. Also da muss man sehen, dass man hier durch eine gute Planung den Wald so gestaltet, dass es nicht überall mit Totholz belastet ist.
Worauf müssen denn die Waldbesitzer besonders achten, wenn sie Brände verhindern wollen?
Es geht primär bei der Risikoverminderung darum, dass Brände sich nicht großflächig ausbreiten. Jetzt muss man mal sehen, wenn man eine Waldlandschaft in Richtung Erhöhung der Resilienz gegenüber großflächigen Bränden aufbaut, dass man dann innerhalb eines größeren Waldbesitzes, das in bestimmten strategisch ausgewählten Positionen, beispielsweise entlang von Straßen, Waldwegen, links und rechts davon, dieses Brennmaterial, was ich beschrieben habe, das feine Brennmaterial, das Totholz entfernt wird, der Wald durchaus auch aufgelichtet wird, sodass die Einsatzkräfte dann einen Brand von diesem Weg oder von der Straße aus leichter und sicherer einfangen können.
Soweit Professor Johann Goldammer von der Universität Freiburg. Er leitet die Arbeitsgruppe Feuerökologie und betreut auch das Global Fire Monitoring Center. Den Wald vorbereiten, Wege hinein freihalten, damit die Feuerwehr im Brandfall auch reinkommt und löschen kann. Das ist machbar. Aber wie vorbereitet können die Menschen, kann jeder Einzelne für diesen Ernstfall sein? Zum Beispiel in Traisen im Kreis Bad Kreuznach, wo erst vor wenigen Wochen der Wald in einem naheliegenden Naturschutzgebiet gebrannt hat und Rettungskräfte den Ort auch wegen der Munition im Boden evakuieren mussten. Vorbereitet? Nicht wirklich, sagte der Bürgermeister der Gemeinde und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Norman Frey im Gespräch mit Jonathan Hadem.
Ja, überrascht ist man generell immer erstmal, wenn der Alarmmelder geht und die Sirenen im Ort dann zu hören sind. Wo wir oben vor Ort waren, war es erstmal ja ein erschreckendes Bild. Es war mein erster eigener größerer Brand, bei dem ich dabei sein durfte. Und es ist allgemein keine schöne Sache, vor allem wenn man dann sieht, dass die Heimat in Flammen steht und man dann zurückgerufen wird, weil halt eben Weltkriegsmunition da oben ist und da eine Gefahr für die Löschkräfte irgendwann besteht, dass man dann das Feuer erstmal dem Feuer überlassen muss und man selbst zurückgeht, um zu gucken, wie man weiter dagegen ankämpfen kann.
Wie häufig übt denn die Freiwillige Feuerwehr auch so ein Szenario mit Weltkriegsmunition im Wald?
Also mit Weltkriegsmunition im Wald, das kann man ja schlecht üben, zumal man ja auch keine direkte Kenntnis davon hatte, dass es da sowas gibt. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, in ganz Deutschland ist hier und da und überall alles Mögliche verstreut. Aber so ein Übungsszenario, das kann man ja gar nicht aufstellen. Natürlich üben wir bei uns vor Ort, wie in jeder Freiwilligen Feuerwehr, klassische Waldbrände oder Flächenbrände, genauso wie ein Hausbrand oder auch bei uns hier auf dem Roten Fels in Traisen, das ist ja eine höchste Steilwand, massiv diesseits der Alpen, sind wir sehr viel in der Rettung von verunglückten Bergsteigern. Ja. Das heißt, dementsprechend ist das Anwendungsgebiet, das Abdeckungsgebiet der Feuerwehren ein sehr, sehr breit gestreutes. Und da ist man natürlich vor allem hinten dran zu gucken, dass man alle Bereiche irgendwo gleichmäßig fair abdecken kann.
Gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, das hätte bei diesem Einsatz möglicherweise besser laufen können? Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Organisationen und Behörden, mit der Polizei, mit Rettungsdiensten, dem Kreis und dem Land und so weiter?
Also ex post betrachtet ist es natürlich immer einfach zu sagen, das hätte besser sein können und dieses und jenes. Wenn ich jetzt einmal noch mal rückblickend den Gesamthergang betrachte, muss ich sagen, es lief eigentlich richtig gut. Also es ist ja ein Einsatzszenario, das kann man nicht einfach mal so üben und planen. Da muss man ja wirklich auf die aktuellen Ereignisse agil drauf reagieren. Und da ziehe ich meinen absoluten Hut vor allen Einsatzkräften. Die haben zusammengearbeitet, als ob sie seit Jahren nichts anderes machen würden. Und das landesweit, die kamen ja aus allen Ecken und Enden angereist, um zu helfen. Das war ja eine Mannstärke von über 600 Mann und Frau, die dort vor Ort bei uns geholfen haben. Und das lief wie ein geöltes Uhrwerk. Ja.
Sie mussten auch Bewohner in Notunterkünften unterbringen und versorgen, Bürgerinnen und Bürger informieren. Hat das alles funktioniert? Ist das schon Routine bei Ihnen?
Ich glaube, auch das ist nichts, was man routiniert irgendwie einem Bürgermeister im Vorfeld mit an die Hand geben kann. Und ich hoffe auch, dass die allerwenigsten Kolleginnen und Kollegen jemals in die Situation kommen, das machen zu müssen und da dann eine Routine drin zu entwickeln. Ich glaube, was mir unwahrscheinlich gut im Vorfeld geholfen hatte, war, dass ich vor 2 Jahren, wo ich ins Amt gekommen bin, einen WhatsApp-Kanal ins Leben gerufen habe, wo ich im Vorfeld immer alle relevanten Informationen habe reinstellen können und konnte darüber dann sehr gut kommunizieren, von wegen so und so schaut's aus, und konnte dann mehrere Statusmeldungen am Tag hinterlegen, dass jeder irgendwo gut informiert war.
Insofern zumindest vorbereitet war also der Bürgermeister und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Traisen, Norman Frey. Waldbrände, die sich rasend schnell ausbreiten und viele Todesopfer fordern, wie zuletzt in Andalusien, Die haben wir zum Glück in Deutschland bisher nicht in diesem Ausmaß. Aber durch den Klimawandel, die immer häufigeren Hitzewellen mit extremer Trockenheit, steigt eben auch in Deutschland die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. In der Feuerwehrausbildung spielen sie in Baden-Württemberg aber bislang nur eine untergeordnete Rolle, so der stellvertretende Schulleiter der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg und Leiter der Abteilung Einsatztaktik und Bauwesen Christoph Slaby.
Das Thema ist da, das nimmt auch zu. Man muss aber bei uns Gott sei Dank sagen, dass wir eine Situation haben in Baden-Württemberg, die noch relativ entspannt ist. Von den Waldbränden haben wir jetzt statistisch gesehen in den letzten 10 Jahren keinen nennenswerten Zuwachs. Und von der Größenordnung ist das alles noch sehr gering. Was wir durchaus spüren, ist, dass die klassischen Flurbrände zunehmen. Und ich glaube, für uns auch für alle, die in Baden-Württemberg wohnen, die große Beruhigung ist, dass man auch über den ganzen Bundesvergleich sieht, dass Waldbrände, wenn sie größer und schlimmer werden, immer ein Zugänglichkeitsproblem haben. Also entweder, weil der Wald wegelos ist oder weil der Wald hochgradig munitionsbelastet ist. Und beide Fälle haben wir in Baden-Württemberg Gott sei Dank nicht. Und deshalb sind unsere Feuerwehren bisher auch immer in der Lage gewesen, in relativ kürzester Zeit solche Brände in den Griff zu kriegen.
Auch weil zum Glück immer mehr Technik den Feuerwehren beim Löschen hilft. Die braucht es, auch wenn große Waldbrände im Südwesten bislang eher die Ausnahme sind. Unsere Reporterin Michaela Dimski war in der Feuerwache im Mannheimer Stadtteil Feudenheim und hat sich angeschaut, was die Technik kann und wie es abläuft, wenn ein Waldbrand gemeldet wird.
Wenn Wälder, Wiesen oder Felder brennen, dann spricht man im Behördendeutsch von einem Vegetationsbrand. Und wenn einer ausgebrochen ist, dann kommt eine ganz besondere Gerätschaft der Feuerwehr zum Einsatz. Der sogenannte Vegetationsbrandanhänger. Fast 4 Meter lang, 2 Meter breit und über 2 Meter hoch. Christoph Kopp, stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwache in Mannheim-Freudenheim, wirft mit Schwung die rote Plane des Hängers zurück.
Wir haben im hinteren Bereich Waldbrandpatschen, Schutzausrüstung, Handwerkzeug, Einsatzgetränken, ganz wichtig. Wir haben relativ kleines Schlauchmaterial, um eben lange Strecken zurücklegen zu können mit einem kleinen Durchmesser. Ganz anders, als die Feuerwehr jetzt in einem Innenangriff, in einem Wohnungsbrand reagieren würde. Und wir haben für jeden etwas in der Hand und die Arbeit ist wirklich sehr schweißtreibend. Man kann sich das vorstellen wie mit einer Hacke. Man muss graben, man muss mit einem Rucksack löschen oder mit der Patsche das Feuer auspatschen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut und sehr schnell.
Die Waldbrandpatsche ist das weltweit gängigste und wichtigste Werkzeug, um einen Vegetationsbrand zu löschen, sagt Christoph Kopp.
Das ist im Prinzip ein Federstahlfächer, den man sich vorstellen kann wie einen normalen Handfächer. Nur feuerbeständig. Der ist am Ende eines Holzstiels und mit einer besonderen Bewegung patschen sie das Feuer aus.
Diese Schlagbewegung mit der Patsche muss natürlich geübt werden, sagt Kopp. Und deshalb gibt es auch speziell ausgebildete Vegetationsbrandbekämpfer bei der Feuerwehr in Mannheim. Und die üben 2-mal im Jahr den Ernstfall.
Das läuft so ab, dass wir uns brennbares Material suchen. Wir bekommen einen Acker gespendet von einem Bauern, der ihn entsprechend nicht umgräbt, sodass wir auf dem Acker üben können mit Stroh. Ganz gezielt und sicher, da bringen wir alles in Einsatz.
Aber nicht nur die Feuerwehr ist gefragt, wenn es im Wald oder auf einer freien Fläche brennt. Es werden auch noch andere Einsatzkräfte und Hilfsmittel hinzugezogen, sagt Julian Blumenstock von der Feuerwehr Mannheim.
Grundsätzlich ist es auch möglich, dass wir Unterstützung auch von Hubschraubern, zum Beispiel von einem Rettungshubschrauber, aber auch von der Polizei bekommen können, dass wenn eben da eine unklare Lage ist, dass auch da Informationen aus der Luft beschafft werden können.
In diesem Jahr musste die Feuerwehr Mannheim häufiger als sonst zu Vegetationsbränden ausrücken. Das ist schon sehr ungewöhnlich, sagt Blumenstock. Und die heißen Sommermonate sind ja noch nicht rum.
Wir hatten jetzt in der letzten Zeit insgesamt 11 Brände, die jetzt in Waldbereichen waren. Das ist für die aktuelle Jahreszeit noch relativ viel. Aber natürlich wird es jetzt erst richtig warm und richtig trocken. Deswegen sind wir auch noch gespannt, wie sich jetzt in den nächsten Monaten diese Zahl weiterentwickelt wird.
Die Waldbrandpatsche wird also wohl wieder zum Einsatz kommen müssen. Und sie ist bei weitem nicht das einzige technische Hilfsmittel. Über diese hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Professor Johann Goldamer gesprochen. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie an der Universität Freiburg und betreut auch das Global Fire Monitoring Center.
Bei der Bekämpfung von Waldbränden kommt auch immer mehr Hightech zum Einsatz. Einerseits lassen die Helfer Drohnen aufsteigen, um das Einsatzgebiet zu erfassen, also den Brand zu erfassen. Andererseits gibt es auch ferngesteuerte Fahrzeuge, die bei den Löscharbeiten helfen können. Also inwieweit haben technische Innovationen da schon die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden verändert?
Ich möchte mal Stichwort Drohnen aufgreifen. Das ist tatsächlich eine Technik, die hat sich ja schon länger etabliert, die noch nicht unbedingt in der Fläche angewandt wird durch die Feuerwehren und die Einsatzleitstellen, weil noch nicht überall entsprechende Technologien oder Geräte vorhanden sind. Aber es setzt sich mehr und mehr durch. Und hier haben wir den ganz großen Vorteil. Die Drohnen können recht lange in der Luft stehen. Sie können die Ausbreitung eines Brandes über viele Stunden verfolgen. Wenn man mehrere Drohnen im Einsatz hat, dann kann das kontinuierlich passieren. Das kann auch nachts geschehen. Und dadurch kann ein sehr klares Lagebild erstellt werden. Es wird ja häufig darüber gesprochen, dass Satelliten auch Informationen liefern. Aber in unserer kleinteiligen Landschaft hier in Deutschland, bei dem hohen Erschließungsgrad, sind es wirklich die Drohnen, die hier eine sehr gute Hilfestellung leisten können. Und da sehe ich auch die Zukunft.
Die Entscheidung, wer, wann und wo eingesetzt wird, die ist häufig nicht einfach, weil solche Einsätze natürlich auch gefährlich sein können. Was könnten denn in so einem Fall zum Beispiel auch Löschroboter leisten? Können die Menschen tatsächlich vollständig ersetzen bei solchen Einsätzen?
Der Einsatz von Löschrobotern ist wirklich begrenzt. Das sehen wir bei den Brandlagen, die dieses Jahr, also kürzlich bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, wo ein Löschroboter eingesetzt wurde. Das sehen wir in Nordostdeutschland. Der Roboter sollte ja dahin fahren, wo ein Fahrzeug nicht hinfahren kann, also jenseits der Waldwege oder der Waldstraßen. Und in der Regel ziehen die Roboter hinter sich oder mit sich einen Schlauch mit Löschwasser oder haben einen gewissen kleineren Tank mit Löschwasser. Und da muss man sagen, ist das Einsatzspektrum schon begrenzt. Es kann helfen auf kampfmittelbelasteten Standorten, aber auch hier sind mobile Fahrzeuge dann doch diejenigen, die besser reagieren auf eine Situation im Gelände, auf das plötzliche Verändern des Feuerverhaltens, beispielsweise durch Drehung des Windes. Also es sind Grenzen da.
Früher hat man in der Waldbrandsaison ja von Türmen aus nach Rauch Ausschau gehalten, um Waldbrände zu erkennen. Inzwischen gibt es natürlich Satelliten und Drohnen, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also wie funktioniert diese Erkennung von Waldbränden heute?
In einigen Bundesländern sind praktisch an die Stelle der Feuerwachttürme, die durch Personal im Sommer in der Regel, also während der Feuersaison besetzt waren, ersetzt wurden durch Kamerasysteme, die in der Regel den Rauch entdecken. Diese Kameras schauen sozusagen horizontal über die Landschaft und nicht von oben runter, wie die Drohne oder der Satellit. Und daher können die Kameras in der Regel die Hitzequelle des Feuers nicht sehen, sondern den Rauch. Und da hat es im Laufe der letzten Jahrzehnte eine sehr schnelle Entwicklung der Sensorik ergeben. Und diese Kamerasysteme, die können teilweise Grauwerte der Bilder, die sie einfangen von dem Rauch, unterscheiden. Das ist unglaublich. Die Auflösung erlaubt bis zu 60.000 graue Werte zu unterscheiden. Und auf dieser Basis kann dann eine solche Kamera beispielsweise unterscheiden, ob es sich bei einer Wolke, will ich mal sagen, die detektiert wird, um eine Brandwolke oder zum Beispiel um eine Staubfahne handelt.
Professor Johann Goldammer, Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie an der Universität Freiburg. Er betreut außerdem das Global Fire Monitoring Center.